Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lech-Rhein-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Luri und gegenüber von mir sitzt das sensationelle, einzigartige in
Dunkelblau.
Danke. Ich war jetzt gerade am Hinschauen. Patrick Rothmann, habe die Ehre, Patrick.
Ja, grüß dich, mit Schwarz und Dunkelblau. Hast du es nicht so?
Ja, müsste mir das immer, wenn wir hochbeleuchtet uns erstmalig begegnen am Abend, müsste man das gleich abspeichern. Und jedes Mal, wenn ich in die Ankündigung des Podcasts gehe oder ins Intro, schaue ich erstmalig eigentlich auf deine T-Shirt-Farbe und da sehe ich es nicht mehr, weil wir in so einem verrauchten Studio-Hocken
sitzen,
welches indirekt beleuchtet ist, weil indirekte Beleuchtung, tatsächlich ist alles und wir brauchen ja auch eine gewisse Romantik, in der wir dann auch funktionieren.
Richtig, richtig. Ja, Christian, die Woche ist schnell rum, wie war es bei dir so?
Ja, auch schnell rum. Ich habe Halloween überlebt.
Gott sei Dank. Also, es war jetzt gar nicht so sicher, dass du es wirklich überlebst.
Ist immer eine Herausforderung.
Wie war Altenstadt?
Es war gut, war wieder eine sensationelle Veranstaltung, in der man, ja, wo du halt irgendwann in der Früh heimkommst am nächsten Tag und
gar nicht mehr weißt, was passiert ist.
Gell? So. Ja, ganz so schlimm ist es gar nicht, aber ist dann immer herausfordernd. Man ist ja auch nicht mehr so jung, tatsächlich. Und dann hatten wir noch einen privaten Umzug am Wochenende und ich habe meine Ruderpläne etwas vergrößert. Das heißt, ich ruder jetzt nicht nur 1000 Schläge, sondern habe das
2000.
Nicht ganz. Bin jetzt auf 1400, also bin so in der, sag ich mal, in so einer bisschen über 1400, also bin so beim 24er Anschlag pro Minute in und versuche jetzt immer so eine Stunde, alle zwei Tage so eine Stunde zu rudern.
Ja, mach die Anschläge nicht so hoch, nicht, dass du irgendwann mal durchs Haus, durch die Bude, Garten, dann irgendwo auf der Straße deine Runden ziehst. Das ist natürlich bei der Kraftanstrengung auch möglich,
oder? Das ist alles möglich, weil das Rudergerät wackelt wie so ein Besenstiel. Aber es funktioniert, es klappt und ja, läuft. Bei dir?
Goldener Herbst, oder? Goldener Herbst, Christian, wie schaut's aus?
Ja, Jungweibersommer hatten wir das letzte Mal ausgerufen.
Jungweibersommer, ja, und es zieht sich jetzt immer noch durch.
Ja, heute war es in der Früh halt so arschneblig, zurzeit ist es draußen arschkalt, das Bier steht draußen. Einer der Vorteile wieder, dass man das Bier herausstellen kann und es angenehm temperiert ist. Aber, ist schon schön. Umstellung wieder.
Aber es ist schön, wenn es jetzt so, ich bin ja nun wirklich kein Herbst und kein Herbst vielleicht schon noch, aber nach dem Herbst könnte auch gleich wieder Sommer kommen oder der Frühling, weil ich bin kein Winterfan, das wisst ihr ja schon. Oder habe ich ja schon mal oft gesagt, es ist für mich immer so, ja, so Depri-Phase, so ganz komisch. Und jetzt Zeitumstellung war, hast du Zeitumstellung gut überstanden? Oder?
Ja, die Zeitumstellung ist meinem Lebensrhythmus entgegengekommen für eine Woche.
Bist du aufgewacht zufällig und hast gesagt, Mist, ist schon 11?
Nö, hat gut geklappt, aber dadurch, dass ich keine Termine habe, läuft es ja bei mir. Aber ansonsten
ja, keine Termine ist, und
immer leicht ein Sitzen.
Leicht ein Sitzen, fantastisch.
Bei Sonnenschein. Wer war es denn gleich wieder?
Ja, Harald.
Junke.
Ja, wunderbarer Mann.
Genau. Und bei dir?
Ja, Halloween hat bei mir jetzt nicht stattgefunden. Musste arbeiten. Hilft ja nichts, aber ansonsten, ein bisschen Radeln, Umzug habe ich keinen gehabt, war alles gut.
Läuft.
Peiting Garmisch hat gespielt,
Peiting hat einen leichten Dämpfer erhalten jetzt.
In Lindau verloren, das hat Garmisch besser gemacht, die hatten da, glaube ich, nach Penaltyschießen gewonnen und wir haben am Freitag zu Hause gegen Lindau auch gewonnen mit 7-5. Garmisch zeigt so gerade so ein bisschen nach oben, also leistungstechnisch und vor allem auch technisch, muss ich sagen, passiert da gerade was. Und Garmisch hat ja gestern in Passau gespielt, beim letzten Aufgebot, also wirklich das letzte Aufgebot mit 12 Mann nach Passau gereist und wir dachten schon alle, um Gottes Willen, das ist jetzt der Absturz. Aber nein, die junge Truppe hat gekämpft, hat den Vorgaben des Trainers Folge geleistet und haben 3-1 gewonnen, genau. Sensationell.
Auch die älteren Spieler haben natürlich gut geführt, muss man an der Stelle auch sagen.
Sudek war gefühlt 40 Minuten auf dem Eis, also wirklich bei zwei Reihen ist das wirklich erstaunlich.
Und der Trainer hat auch gelernt aus der Situation in Peiting, wo sie richtig eins auf die Mütze bekommen haben, noch kurz vor Schluss, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ihr wisst nochmal in Erinnerung rufen,
das Derby hat
Rissasee gegen Peiting kläglich dann am Schluss verloren tatsächlich. Richtig, also Peiting hat gewonnen, wenn ich das nochmal so erwähnen darf. Und das erfreut natürlich auch immer noch, muss man an der Stelle sagen, trotz kleinem Dämpfer. trotz kleinem Dämpfer, aber wir da rappeln uns schon auch wieder, muss man sagen.
Ja, ich gehe davon aus, dass das auch wieder weitergeht in Peiting. Garmisch hat nichts zu verlieren. Wir warten jetzt noch auf den.
Natürlich habt ihr was zu verlieren.
Momentan haben wir gar nichts zu verlieren. Wir warten ja noch auf die drei Punkte aus Höchstadt, die uns noch zugesprochen werden müssen. Und davor gehe ich aus, dass die mit Sicherheit uns zugesprochen werden. Und dann sind wir wieder dabei.
Dann ist der schreckliche
Start sozusagen vergessen und dann sind wir wieder dabei.
Dann geht es wieder Richtung Playoffs. So, ja. Was ist im Garmischer Land los?
In Garmisch habe ich ein bisschen was, aber eigentlich nur eine Sache, und zwar, es geht um Kramer-Tunnel. Es wurde eine neue Firma gefunden, die jetzt den Bau des Kramer-Tunnels fortführt. Das ist die Firma POR Deutschland GmbH, den Zuschlag bekommen. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch schon in den nächsten zwei Wochen weitergehen. Und man hofft jetzt, dass dann die Fertigstellung endlich bis 2027 zu Ende geht.
Ist es ordentlich ausgeschrieben worden, denn auch so nach den Vorgaben des öffentlichen Lebens?
Wir sprechen hier ja von richtig großen...
Oder eher auf dem kurzen Dienstweg, wie man das mittlerweile so macht.
Ja, der kurze Dienstweg wurde da in Wildsteig nicht ganz so eingehalten. Ja, du hast es auch
der kurze schon.
Ja, der wurde eingehalten, aber der lange nicht. Ja, man muss ja sagen, bei solchen Projekten ging es um die Restaurierung des, muss man schon schauen.
Wenn wir jetzt nach Wildsteig schauen, meinst du?
Ja, nach Wildsteig schauen geht's. Genau, nach Wildsteig, und da ging es um die Renovierung bzw. Restaurierung des Gemeinde-Multifunktionshauses.
Genau.
Muss ich mal ganz kurz schauen, wo das hier steht. Ihr habt das nämlich aufgeschrieben gehabt. Genau, da geht es um die Sanierung eines Hauses, und das war früher auch ein Haus für Obdachlose und war jetzt die letzte Zeit immer leer gestanden, und man hat jetzt wieder sozusagen mit neuem Leben erfüllt, und ja, und der Bürgermeister von Wildsteig, Tafferzofer, hat den kurzen Dienstweg gewählt,
ja,
weil es da eine Firma gab, die auch schon mal die Lourdes-Grotte.
Die hat schon mal was gemacht.
So. Genau.
War nicht schlecht. Und
dann Köln bewiesen hat, dass das funktioniert. Und dann hat man gesagt, Mensch, wenn das so gut funktioniert hat mit dem, dann nehmen wir den jetzt auch gleich her und den Restaurator. Und
der soll das mit seinen polnischen Arbeitern machen.
Genau.
Der normale Weg ist natürlich erstmal.
Wir sprechen hier vom Gemeindehaus, muss ich dazu sagen. Genau. Das Gemeindehaus sollte zu neuem Leben erweckt werden.
Das kann jeder Privatmann, könnte das ja so machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Richtig, ja. Aber im Öffentlich-Rechtlichen hast du, wenn du halt eine Behörde bist, wie ja auch im Endeffekt die Gemeinde eine ist, dann musst du einfach nach dem Vergaberecht handeln. So muss man das einfach sagen.
Gut, der Bürgermeister sagt ja jetzt, er hat dadurch dem Steuerzahler 2 Millionen Euro gespart, weil wenn man jetzt Architekten hat, die alles nochmal neu vermessen und alles, was dazugehört, dann erhöht sich natürlich der Einsatz des Geldes, was man natürlich braucht dafür, um sowas zu restaurieren.
Ich bin da bei ihm. Ich bin da erstmal bei ihm. Von der Sache bin ich bei ihm. Wir haben das ja bei uns im Gemeinderat auch, und das Einfachste wäre, das oftmals auf einen kurzen Dienstweg zu machen. Das ist ja selbstverständlich. Aber du kannst es halt und darfst es halt schlicht und ergreifend nicht, weil du sonst Probleme bekommst.
Also er sagt dir, wenn man den normalen Weg gegangen wäre, wäre das Projekt auf über 3 Millionen Euro teurer geworden. Jetzt hat ihn das Ganze 650.000 Euro gekostet, es waren 150.000 Euro mehr, als der Kostenvoranschlag praktisch vorher hergegeben hat, auch zu verkraften. Er sagt, man kann es mit Einnahmen wieder
refinanzieren.
Genau, richtig. Und ich bin da auch grundsätzlich bei ihm. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man jetzt so einen geringen Wert hat von 650.000 Euro und man tut jetzt wirklich da rum und beauftragt jetzt Architekten, Vergabe mit allem drum und dran und was ich Statikberechnung, was alles zugehört.
Statik wird auch überbewertet.
Ja, aber
also oder?
Da kommen wir doch dazu. Und ob das glaubst du jetzt, du mit deiner Erfahrung im Gemeinderat und Bauausschuss, glaubst du, dass das wirklich um 2 Millionen Euro teurer geworden wäre, als wenn man das jetzt öffentlich-rechtlich ausgeschrieben hätte?
Also das ist die Frage. Du hast ja gewisse Summen, ab denen musst du halt ausschreiben, Punkt. Und wenn du dir das einfach rausnimmst, das nicht zu tun, bist du rechtlich angreifbar. Und wenn jetzt das Landratsamt und die Aufsichtsbehörde daraufhin nichts macht, dann wäre auch ich dazu neigen, zukünftig den kurzen Dienstweg zu wählen, weil ich schon das Thema vertrete, da hat er nicht Unrecht, dass du natürlich umso mehr Leute du einbindest.
Zumal ja noch ein Projekt ansteht, ein großes Millionenprojekt, ja, und zwar der Bau des Multifunktionshauses. Ja.
Du kannst halt auch einfach die Leute nehmen, die dir gefallen. die vielleicht dann mal eine Hand wäscht die andere. Ja, so ungefähr, ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Man, das ist ja auch, umso ländlicher wir werden, umso umso CSU-geprägter wir sind, umso sinnvoller ist es.
Oder? Das ist also eine gewisse Art von Vetternwirtschaft dann, oder? Kann man das sagen?
Ich sage ja, umso CSU-geprägter man ist, umso selbstverständlicher wird sowas eigentlich.
Ist der Bürgermeister von Wittstedt CSU?
Oder? Nein, ist er tatsächlich nicht.
Ist frei, oder?
Ist er tatsächlich nicht, frei, aber an sich, ja genau, aber an sich würden sie ja, an sich passt es dann immer oft schon mal ganz gut, wenn man jetzt nur an Maskendeals und so denken. Aber es wäre aus meiner Sicht jetzt für das, was auch andere Gemeinden vorhaben, ein behördlicher Super-GAU, wenn das keine Konsequenzen hätte. Weil dann würde das zukünftig leicht mal jemand zu machen und dann tust du halt das Vergaberecht ad absurdum führen und das ist die Frage, ob du das willst als
Aufsichtsbehörde. Er sagt natürlich auch noch,
Aufsichtsbehörde.
Habe schließlich keine öffentlichen Mittel veruntreut, sondern dem Steuerzahler im Gegenteil Millionen erspart und hat auch rund 40.000 Euro an Fördermitteln vom Landratsamt erhalten für Denkmalpflege. Und ja, und das Sanierungsprojekt ist außerdem für den Bayerischen Denkmalschutzpreis vorgeschlagen worden. Also er meint auch so schlecht, ist es anscheinend nicht geworden. Genau.
Du musst dich halt an, das ist das Problem, sowohl im wahren Leben als auch im Besonderen, wenn du in so einem Amt bist, musst du dich halt an Recht und Gesetz halten. Das ist halt der Credo, das Credo, das du halt hast. Und wenn du zu viel Pragmatismus walten lässt, dann zeigt es erstmal von einem grundsätzlichen, von einer Vorhandensein von Cojones, wenn wir wieder bei Hemingway sind. Aber es zeigt jetzt nicht von einem Rechtsverständnis, das du vielleicht auch bräuchtest. Mhm. Um das mal aus meiner Sicht zu sagen.
Ich verstehe. Also böses Faul eigentlich. Böses Faul.
Wenn man ja, und wenn nicht, wenn die Behörde sagt, okay, das kann man doch so durchgehen lassen, dann würde ich mich auch freuen, weil dann kann man das alle so machen. Mhm. Wunderbar.
Ja, es ist, ist nicht ganz so gut gelaufen.
Hat Geschmäckle. Hat ein Geschmäckle, das ist ja, tatsächlich so, ja. Ich möchte aber auch nicht zu hart ins Gericht gehen, weil der Grundansatz seines Denkens, den verstehe ich natürlich.
Ganz klar. Aber verstehen tun wir jetzt nicht, es droht und dem deutschen Nationalgericht droht Ungemach, lieber Christian.
Blut und Leberwürste, was ist los?
Ja, der deutsche Döner ist
Blut,
in Gefahr.
Bei Blut und Leberwürste, die Saison beginnt jetzt im Herbst immer für Blut und Leberwürste.
Ja, ja. Nein, es droht Ungemach und zwar geht es darum, dass die Türkei möchte den Döner als traditionell türkische Spezialität anerkennen lassen. Das geht natürlich gar nicht.
Das Berliner Gericht in Berlin erfunden.
In Berlin erfunden, richtig. Und
Steinmeier hat nur den Dönerspieß nach Ankara gebracht.
Ja, natürlich.
Zum Erdogan.
So, schaut mal, mir könnte es besser als ihr, ja, so
genau. Ungefähr.
Ja, das ist jetzt nicht ganz so, weil, wie gesagt, da gehen einige Anträge jetzt rein vor der Europäischen Kommission, das Ganze jetzt, wie gesagt, als türkisches Nationalgericht anerkennen zu lassen, was natürlich Blödsinn ist, muss man ganz klar sagen, auch Özdemir sagt, es ist Blödsinn. Der Döner wurde in Deutschland erfunden, 1972 von einem türkischen Gastarbeiter, hat man auch schon mal besprochen, vor Jahren, glaube ich, da ging es darum, dass er sich dieses Dönergericht nicht patentieren hat lassen und damit ist er praktisch zum ärmsten Fastfood-Erfinder geworden, den man eigentlich nicht vorstellen kann, also er hat eigentlich keinen Gewinn daraus
schaffen auch können. Da war Pragmatismus am Werk, den er nicht für sich selber hat ummünzen können in dem Fall.
Den Kebab-Spieß, den gab es ja, den Kebab oder Kebab selber, das Fleisch gab es ja schon in der Türkei, aber es gab es halt nicht in einem Fladenbrot. Und das wurde nachweislich in Deutschland erfunden. Und wir sprechen jetzt hier von 18.000 Dönerbuden in Deutschland, allein 1.600 in Berlin. Ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und
ich habe diese Woche ein Dürüm gegessen, wieder mal vom Onat.
Ich habe heute erst einen Döner gegessen.
Also wirklich ein Traum.
Es ist wirklich sehr lecker und man kann das deutsche Nationalgericht doch nicht einfach.
Aber wenn Özdemir das schon mal sagt, als zukünftiger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat er zwar noch einen steinigen Weg vor sich, aber dann wird es ja wohl mal so sein, denke ich mir, oder?
Also er kriegt alle Zustimmung von uns, die er braucht, weil das kann ja wohl nicht sein. Übrigens werden pro Tag, ja, musst du mir vorstellen, pro Tag werden 400 Tonnen Dönerspießfleisch verarbeitet in Deutschland. 400 Tonnen, ist eine Hausnummer, oder?
Da kann man jetzt mal CO2-Bilanz aufmachen.
Und vor allem 250 Betriebe der deutschen Dönerindustrie beliefern nach Angaben der Vereine des Vereins ATDID sogar 80% des EU-Marktes. Das muss man auch mal erstmal vorstellen. Das ist schon eine Hausnummer. Also
ja, das ist ein Exportland.
Also ich glaube nicht, dass das durchgeht. Die EU-Kommission prüft das Ganze jetzt und war auch ein bisschen verwundert, muss man ganz klar sagen, weil eigentlich das Herkunftsland Deutschland klar feststeht.
Ja, genau.
Also, genau wie die neapolitanische Pizza, die kommt ja auch aus
Düsseldorf.
Genau.
Ja. Ja, wenn man ganz ehrlich ist. Wer die Geschichtsbücher schreibt, hat recht. Punkt.
So schaut's aus. Also, wir lassen uns unseren Döner nicht nehmen und ja, kommen zu unserem beliebten Spiel. Hast du es da?
Yep.
Okay. Ungeübt.
Ungeübt, Premiere. Also nicht Premiere, aber für heute die Premiere. Und ich gönne.
Ja, dann mach mal. Christian, absolut perfekt und
voll im fehlerfrei. Takt.
Voll im Takt, ja. Ja, wie heißt unsere
Die Kategorie heißt natürlich wieder besoffen, Veranfänger, bekifft oder einfach nur alt.
Ja, eine Person ist mit seinem grauen Daimler-Benz vom Gas gerutscht, hat seinen Fuß zwischen Bremse und Gas eingeklemmt und das Fahrzeug hat beschleunigt, hat einen Gartenzaun durchbrochen und hat Fahrt aufgenommen, wie man schön sagt, und ist in ein Wohnzimmer eines Hauses durchgebrochen.
Okay, er wollte bremsen, oder? Und oder wollte er das vielleicht auch gar nicht?
Keine Ahnung, was er machen wollte.
Eher, ich gehe von einem eher mal wieder aus, weil die männliche, irgendwie ist die Dattrigkeit im Alter wohl eine männliche Krankheit. Ja,
was ist
würde
es
ich raten? Ich lehne mich dieses Mal aus dem Fenster und sage besoffen. Ich sage, er war besoffen, der Mann, ich lehne mich auf Mann fest und ich sage, er war besoffen, weil
wenn ich es jetzt nicht wüsste und der Hinweis, dass sich der Fuß zwischen Gaspedal und Bremse verklemmt hat und das Fahrzeug Fahrt aufgenommen hat, also er dachte wahrscheinlich, er steht immer noch auf der Bremse, aber er hat einfach beschleunigt wie Schwein. Und ist mit seinem fetten SUV.
Ja, gut, wenn du jetzt SUV sagst, dann korrigiere ich.
Ach so, okay.
Wenn du SUV Scheiße sagst, weiß. Korrigiere ich, weil es keinen jungen Menschen gibt, der ein SUV fährt. Also
zumindest ist gestohlen vom Vater oder so.
Ja, vollkommen richtig. SUV, ich korrigiere und sage alt. Weil sämtliche alten Menschen SUV fahren, weil sie ja wissen, dass sie so schlecht fahren und Knautschzone brauchen. Also würde ich sagen, alt.
Ja,
ein alter Mann.
Ein 82-jähriger Mann ist wirklich durch den Zaun gebrochen und in das Haus rein, was übrigens Ständerbauweise war.
Penzberg.
Im Penzberg. Und ist so, hat das Haus so beschädigt, dass er praktisch eine tragende Säule durchbrochen hat und das Haus dann auf dem Auto lag. Jetzt konnte man den Wagen nicht einfach so entfernen, man musste erstmal einen Statiker holen, weil wenn man das Auto rauszieht, ob dann das Haus stehen bleibt oder einbricht, das wusste man nicht.
Oder wie der Tafa-Zofer sagen würde, das ziehen wir einfach raus, wir haben da einen Spätzle, da kriegen wir schon hin, da brauchen wir keinen Statiker, dann passt genau. Doch.
Genau, ja, also das Haus war erstmal unbewohnbar.
Ich habe da nur zwei Metallstützen, die schrauben wir mit der Hand ein bisschen, nein,
ja, geht doch dann. Man hat dann die Statik dann doch sozusagen wiederhergestellt, konnte das Auto entfernen, aber der Schaden ist sehr hoch, der beläuft sich so auf die 100.000 Euro Schaden am Haus.
Okay. Ah, ein bisschen mehr Pragmatismus an der Stelle, einfach Auto rausziehen, zwei Metallstützen, nein.
Und schauen, was passiert.
Ja, mal schauen, ob es halt knackst.
Ist eh schon im Arsch.
Ja, genau, also. Das Haus ist eh schon, wenn es knackst, ist, ansonsten haben sie gleich einen Durchbruch und können da Fenster neu bauen.
Ja, es ist maximal ungünstig gelaufen für den betagten Mann und wir sagen es ja immer wieder für die Neuen, die dazugekommen sind, wir sagen es deswegen immer wieder, wenn wir sagen, vielleicht könnt doch mal
ab 70, wenn du XY-Chromosom in deiner Blutbahn hast oder in deinem Chromosomenstrang, ist ja keine Blutbahn, dann musst du einfach eine Fahrprüfung machen.
Einfach einen Fahreignungstest machen.
Genau.
Sei es medizinisch oder auch praktisch, keine Ahnung. Aber irgendwas brauchen wir, weil das hätte vermieden werden können, definitiv.
Ja, du darfst nicht mit deinen medizinischen Halbschuhen fahren, wo du dir dann zwischen Gas und Bremse neiklemmst.
Alter, was ist da los hier? Echt, man, ja.
Ja, das waren wahrscheinlich so riesen medizinische Schuhe, weil da. Ja,
keine Ahnung.
Ja, ist einfach.
Ich frage mich immer noch, wie man zwischen Gaspedal und Bremse seinen Fuß verhaken kann und dann auf dem. Ich will gar nicht weiter denken. Okay,
wir gehen raus. Lass uns zum Fußball schauen.
Folgende Sache. Bayern-Fans boykottieren das oder rufen zum Boykott des Champions League-Spiels auf, was zwischen Schachtar Donetsk und Bayern München stattfindet. Es geht darum, sie wollen sich nicht verarschen lassen. Die aktive Fanszene vom FC Bayern hat zum Boykott aufgerufen gegen das Spiel Schachtar Donetsk. Ich muss es schnell ablesen. Lasst euch nicht verarschen, lautet der Slogan. Es geht darum, aufgrund eines Aufrufs ist die Sicht der Fans die hohen Ticketpreise für die
Partie. Donetsk spielt ja auf Schalke.
Genau, durch den Krieg, der in der Ukraine spielt, Schachtar Donetsk auf Schalke seine Champions-League-Spiele aus. Und die billigste Karte im Stehbereich für die Bayern-Fans kostet 52 Euro. Alles so schön und gut. Man sagt, okay, ist schon ein bisschen viel. Sie würden jetzt nicht zum Boykott aufrufen, wenn das Spiel am Mittwoch, also übermorgen, auf Schalke zwischen, ich habe mal es aufgeschrieben, zwischen Young Boys Bern und Schachtar Donetsk, wenn dieses Spiel die Ticketpreise nicht nur 26 Euro kosten würden für die billigsten Plätze.
Jetzt, ja, aber Bern ist doch Schweiz, oder?
Ja, normal müsste es umgedreht sein.
Bern ist doch Schweiz und die Schweizer haben kein Geld. So schaut es doch mal aus.
Bei denen kostet alles das Fünffache als in Deutschland. Und von daher,
ja, aber du hast die Münchner Schickeria. Du hast die Münchner Schickeria und die Bayern Erfolgsfans.
Ja, aber
die, da sagen die sich, okay, gut, warum denn?
Aber die Bayern-Fans, findest du keine Schickeria. Das sind eigentlich einfach nur normale Bürger, die einfach nur Fußballspiel sehen wollen.
Ja, das stimmt vor allem, weil es geht ja um, es geht hier nicht um die Loge, es geht hier um Stehplätze.
Es kann ja nicht sein, dass das Spiel übermorgen kostet 26 Euro und am 10. kostet 52 Euro. Also ich,
ja, wahrscheinlich gibt es in Bern niemanden, der wo die Stehplätze haben will, weil die sagen, ich kaufe mir nur Loge. Und dann müssen sie die Leute irgendwie zu den Stehplätzen locken. Ja,
ich glaube, die Bayern-Fans haben so viel Fans wie Schweiz Einwohner, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man nicht vorstellen, dass das...
Ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht. Ich könnte mir das vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich finde es eine bodenlose Frechheit und das darf nicht sein. Und ich bin da ganz bei den Bayern-Fans, das sollte man boykottieren, weil sich jetzt hier in Reibach machen und sagen, nur weil die Bayern-Fans kommen, wo in Bayern alles teurer ist und zumal es ja in der Schweiz dreimal so teuer ist.
Das wollte ich auch.
Genau. Ja, kann man nicht sagen. Also das muss gleich sein. Ich finde das echt eine Frechheit.
Und Fußball muss auch für die einfachen Leute, und das soll auch was sozial Verbindendes sein.
Eben.
Und nichts, was du dir irgendwann mal nur noch leisten kannst. Okay, darüber sind wir ja auch ein Stück weit ein bisschen schon hinaus und wir brauchen jetzt nicht über Fußballprofis reden, was die verdienen. Da sind wir jetzt eh schon nicht mehr in dem Bereich. Aber Stehplätze ist immer ein Symbol von
Gemeinschaftlichkeit,
von
Zusammenhalt.
Ja, und von einem sozial gerechten, genau, Ausgleich, wie Hoeneß das damals schon gesagt hat. Wir ziehen den Leuten aus den Logen das Geld raus, damit ihr eure Stehplätze vernünftig zum vernünftigen Preis habt. Das ist immer so eine Quersubventionierung. So ist es halt, um dem einfachen Mann, der einfachen Frau einfach ein Fußballerlebnis geben zu können und es nicht nur am Geldbeutel hängt.
So schaut's aus.
Das sollte Fußball sein, auch wenn es jetzt immer schwerer fällt.
Richtig.
Genau.
Gut.
Apropos nicht verarschen lassen, da muss ich spontan mal ganz kurz nochmal einen reinhauen.
Mach mal.
Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps.
So, da la.
Ja, liebe, komm mal.
ZuhörerInnen.
Immer wieder gern gehört.
Jetzt wieder eine Erfolgskategorie. Die Beziehungstipps. Es geht um Folgendes. Ich habe mir jetzt die letzten Tage ganz viel damit unterhalten, begonnen an einer Halloween-Party über verschiedene Privattermine, wo ich war, und habe festgestellt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es geht um das Thema, jeder hat ja für sich seine persönlichen roten Linien oder Grundprinzipien oder seine eigene Haltung, die er hat. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann kommen ab und zu mal so Äußerungen, die diese Grundprinzipien, diese Haltung so ein Stück weit verletzen. Wo du sagst, okay, du überlegst bei dir im Innersten, okay, da ist es jetzt ein bisschen über die Linie gegangen, sollte ich das jetzt sofort ansprechen oder, ach Gott, das ist mir zu anstrengend, da kommt wieder Diskussion raus, lass mir doch gut sein, so schlimm war es doch jetzt gar nicht. Das sagt ja der innere Schweinehund vielleicht. Okay, brauche ich doch nicht diskutieren. Und wenn du diesen inneren Schweinehund hast, dann würde ich empfehlen oder empfehle ich, den sofort zu packen, den in 2-3 über zum Watschen, den wieder auf seinen Platz zu verweisen und das Ding sofort anzusprechen, was nicht taugt. Weil wenn das anfängt, wenn du es einreißen lässt, dass deine Grundprinzipien ein Stück weit verletzt werden, indem das Dinge gesagt werden, die dir gerade mal nicht taugen und du das immer Stück für Stück immer mehr hinnimmst, dann ist es einmal so eine leichte Prinzipienverletzung. Und wenn man damit durchkommt, wenn der Partner damit durchkommt, dann wird es jedes Mal ein bisschen mehr, jedes Mal ein bisschen mehr. Und irgendwann entweder eskalierst du dann zu arg unangemessen dann, oder du eskalierst gar nicht und wirst zum kompletten Weichei, Waschlappen. Mhm. Und es geht in dem Fall sogar in beide Richtungen. Also wenn prinzipienverletzende Äußerungen stattfinden, sofort die Kante reinhauen. Auch wenn es vielleicht was ist, wo du sagst, es ist jetzt gar nicht so wild. Und warum regt der eine sagt, warum regst du denn da auf? Ja, lieber sofort wenig aufregen oder so, das sofort klarstellen, bevor man da zu viel anhäufen lässt. Und dann auch vom Gegenüber wahrgenommen wird, ach, anscheinend ist das doch gar nicht so wichtig.
Ja.
Was sagst du dazu?
Bin ich bei dir? Ich kann dir nur nicht richtig 100% beipflichten, weil sonst gibt es zu Hause Ärger. Nein, also grundsätzlich finde ich immer, wenn irgendwas unklar ist, sofort ansprechen und es auch mal diskutieren.
Ja, ja, und auch nicht zu sagen, okay, es ist gerade harmonisch, ach, dann lasse ich es harmonisch und geh da einfach drüber.
Finde ich gut.
Geh da einfach drüber. Nein, da musst du, umso harmonischer ist es dann im Nachgang, wenn man die Dinge sofort ins klare Licht rückt.
Leider bin ich auch mal jemand, der immer dann gern mal diskutiert und dann vielleicht auch dann nicht zugibt, dass es vielleicht anders auch richtig gewesen wäre. Es kann ja auch mal sein, obwohl ich ja immer recht habe, ja, also
ja,
ist die Grundhaltung, die ja nie verloren geht. Aber ja,
genau.
Ganz dünnes Eis jetzt hier, ganz dünnes Eis.
Okay, lass uns wieder rausgehen und lass uns wieder in das große, weite Deutschland schauen.
Ja, eine Kokswelle überschwemmt Deutschland, Christian.
Hip, hip, ja. Hurra!
Es ist wirklich wahr. Ich habe da einen Artikel gefunden, der nicht hochinteressant finde.
Warte mal kurz.
Ja. Christian. Ja, du bist genau
zu. Was sagst du?
Lass mich. Es ist wirklich so. Waren es im Jahr 2013 noch 19.000 Menschen, die wegen Drogenkonsums medizinische Hilfe aufgesucht haben, sind es mittlerweile im Jahr 23 65.000 Menschen, also das Dreifache.
Und das liegt an Koks, oder?
Das liegt, vielleicht liegt es auch einfach an der Politik, die in Deutschland betrieben wird, keine Ahnung.
Die verleitet zum Koksen, oder? Wie eigentlich wird sie eher zum Grasrauchen verleiten, wenn man ganz ehrlich ist. Aber nicht, weil es jetzt legal ist, sondern weil es vielleicht notwendig ist.
Keine Ahnung, jedenfalls, manchmal denke ich mal echt, Halleluja, die deutsche Politik ist auch auf Drogen, ja.
Also gerade, das ist gerade so. Ja, wahrscheinlich ist die Verantwortung, die Bundestagsabgeordneten, Volker Beck, Klammer auf, Klammer zu.
Um mal ehrlich zu sein, es ist schon. Ist schon viel. Verdreifachung ist.
Das ist heftig, ist auch nicht zu empfehlen.
Hauptsächlich zwischen Leuten zwischen 20 und 39 ist der Konsum, glaube ich, um 38% gestiegen.
Koks, ja. Koks. Glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass sie gefühlt mehr leisten müssen? Dass sie glauben, dass sie mehr leisten müssen?
Das ist ja die Frage, weil es ja Leistungssteigerung ist.
Sagt man.
Und vielleicht ist es einfach auch zu billig, keine Ahnung, vielleicht wird es auch einfach nur geflutet. Ja.
Was kostet das Ding? Was sie gerade weggezogen haben, ja, was kostet es?
An der Zeitung mit den vier Buchstaben ging heraus, dass momentan ein Gramm dieser Droge kostet zwischen 70 und 80 Euro, was ungefähr 15 Einzeldosen entsprechen. Wenn man das jetzt auf 70 Euro pro Gramm runterrechnet, würde das ungefähr 4,70 Euro pro Nase kosten und ein Liter Bier kostet 5 Euro. Also, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sage doch lieber Bier.
Wie lange hält so ein Koks-Ding an, so ein Rausch?
Weiß ich nicht, ein paar Stunden bestimmt.
Also länger wie eine halbe Bier.
Ja,
das ist abartig. Also ich muss dir auch an der Stelle sagen, ich konnte dieser Droge oder kann dieser Droge auch Vergangenheit und Gegenwart noch nie irgendwas abgewinnen. Es ist etwas, was vielleicht auch meine ländliche Herkunft aus einem Weiler, wo es mehr Tiere wie Menschen gab, wo das vielleicht einhergeht, aber ich habe da noch nie irgendwie ein Bedürfnis gehabt.
Also wenn man mal schaut, was jetzt so in den Häfen jetzt beschlagnahmt worden ist, zum Beispiel die großen Häfen in Rotterdam, Niederlande, wurden 2023 59 Tonnen Koks beschlagnahmt. In Antwerpen, Belgien waren es 116 Tonnen. Tonnen. Und in Deutschland waren es 43 Tonnen, also in Hamburg. Das ist schon mal eine Hausnummer, was wir da geflutet werden mit den Drogen. Das ist schon kann man schon von einer Schwemme reden, muss man ganz klar sagen, gell? Und
eine Welle.
Ja.
Ja.
Während anderes Rauschgift bloß um 1,8% gestiegen ist, von 2022 bis 2023 hat Kokain doch fast 30% mehr hochgerechnet. Also es ist schon, und übrigens die deutschen Koks-Hochburgen sind München, Dortmund, Berlin und Magdeburg. Ich weiß ja nicht, wo Magdeburg jetzt, aber hätte es doch vielleicht noch so Hamburg oder
Frankfurt.
Frankfurt
sind doch die Banker.
Ja, natürlich. Aber Magdeburg, weiß ob das ein Tippfehler war, aber gut.
Klammer, ja, wahrscheinlich. Apropos Patrick, ist Kiffen jetzt eigentlich legal oder nicht?
Keine Ahnung.
Merkst du was?
Ich hab keine Ahnung, was jetzt gerade so beschlossen worden ist oder ob noch was beschlossen ist. Ich weiß ja bloß, Anfang des Jahres war das doch, oder? Dass man gesagt hat, okay, jetzt wird es legalisiert, jetzt gibt es dann bald irgendwie die
legalisierten Hersteller von
die Clubs, wo man dann was kaufen kann. Irgendwann hat es mal geheißen, ganz am Anfang, man kann es dann auch in der Apotheke. Ich glaube, ich gehe mal in die Apotheke und frage mal, ob ich mal 3 Gramm kaufen kann. Keine Ahnung.
Ich frage mich was. Ich kriege auch in der Gesellschaft nicht mehr Gras mit wie früher. Also du riechst es ja, wenn du irgendwo mal durchgehst, sagst, okay, da hat man irgendwann irgendjemand mal einen Dübel gezogen. Aber
ich weiß von ganz vielen, die selber anbauen. Ja, also die bauen selber an. Ja, zack. Du kannst ja, das Zeug kannst du ja legal in Österreich, Ausland kaufen, glaube ich. Ja, kannst auch, ich glaube, das nach Deutschland bringen ist immer noch illegal, aber du kannst es kaufen, keine Ahnung. Aber der Anbau ist legal. Also ich kenne ganz viele, wo ich nie gedacht hätte, dass die, was, du hast, ja, wir haben probiert mal hier so und mal geschaut und teils mit so Anbauhäuschen, also mit so kleinen Kleiderschränkenformat,
so Folienhäuschen,
genau. Ja, und teils auch in den Gärten, hätte ich nicht gedacht, dass da
Ich habe tatsächlich nichts mitbekommen. Ich habe also mein soziales Umfeld hat sich diesbezüglich nicht verändert. Also da
habe ich auch nicht gar nichts.
Erstaunlich.
Nee.
Ist ja auch gut so.
Ja, soll es ja auch sein, aber ich weiß gar nicht, was gerade aktueller Stand ist.
Es ist ja eigentlich mehr Entkriminalisierung, so wie ich mir das auch eigentlich gedacht habe und nicht so, dass du jetzt an jeder Straßenecke kiffen jemanden siehst.
Nee.
Das ist nicht der Fall. Vielleicht sind wir auch im falschen Ort, aber es ist, ja, oder im richtigen Ort vielleicht.
Also ich hab keine Ahnung, was da gerade Phase ist. Werden wir jemals eine Antwort darauf bekommen? Wird es noch weitergeführt, das Gesetz? Oder
Bayern, fairerweise muss man sagen, dass Bayern, glaube ich, schon blockiert, was diese Clubs angeht und das anzubauen. Also da gibt es ein paar, die wo halt einen Antrag gestellt haben und die werden alle noch geprüft.
Ja.
Und je nachdem, in was für einer Geschwindigkeit die halt prüfen, es dauert.
Ja. Genau. Apropos Drogen, Christian, lass uns mal Ampelkrise. Lass uns mal zur Ampel schauen.
Ja, da hatten wir letzte Woche ja schon Krise.
Oh ja.
Tatsächlich. Die Krise ist jetzt.
Nimm das Papier, wir schlüsseln es jetzt nicht auf, das habt ihr alle gelesen. Aber wir sprechen.
Ja, die sind jetzt zum Rapport beim Kanzler.
Ja. Wir sprechen ja von Wachstum, das fehlt beim Kanzler. Ich finde es interessant, wie groß der ist. Der ist doch bis 1,60 Meter, oder? Das ist doch.
Also ich habe ein Bild gesehen, wie er mit Lindner in irgendeinem Raum sitzt und du hast eigentlich nur Lindner seinen Kopf gesehen und vom Kanzler der Kopf, der war deutlich drunter. Der Kanzler ist klein, der ist nicht groß.
Also Wachstum ist da nicht angebracht, wenn man jetzt ihm vor die Zeitkurve stellt, 2021, 22, 23, da steht er immer noch da unten und da bleibt er, glaube ich, auch.
Nein, es zeigt ja auch an seinem körperlichen nicht vorhandenen Wachstum mit irgendwie Anfang 60 oder wie alt er ist, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist zu wachsen.
Nee, da wächst gar nichts
mehr. Und wenn du mit 60 nicht mehr wachsen kannst, weil anscheinend, ja, da was wissen da noch erwarten?
Ja, keine Ahnung.
Man Lindner wächst ja jedes Jahr.
Über sich hinaus, ja, muss man ganz klar sagen.
Wahrscheinlich sind es einfach schlicht und ergreifend nur seine Schuhe, die wohl halt immer ein bisschen mehr Absatz kriegen.
Ja, das Papier an sich ist ja gar nicht so verkehrt, muss man grundsätzlich, also es gibt ein paar Sachen, die wirklich Sinn machen, glaube ich. Aber grundsätzlich ist doch die Ampel ist doch am Ende, Christian.
Also Papier ist aus meiner Sicht überhaupt die ist eigentlich eine Abrechnung mit der eigenen Politik der letzten Jahre. Das ist total strange, weil er kritisiert eigentlich das, was er die letzten Jahre mit Grün und Rot vorangetrieben hat, um jetzt in eine andere Richtung einzuschlagen. Also das ist schon bemerkenswert, wie man so vergessen sein kann der eigenen Politik gegenüber.
Ja, komplett.
Also schon merkwürdig, dass das die Grundhaltung der FDP in sich ist, okay, aber dann hätte ich nicht jetzt die letzten zwei Jahre eine andere Politik vorantreiben dürfen.
Ich habe vor einem Jahr gesagt, du erinnerst dich, die Ampel wird die nächsten Wahlen nicht, die nächsten Wahlen, anstehenden Wahlen, die nächstes Jahr im September sind, nicht überstehen.
Ja, aber davon kann man ja ausgehen.
Du hast gesagt, doch.
Nein, ich hab gesagt, sie bestehen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich habe nicht gesagt, dass sie danach wieder eine Mehrheit haben.
Nee, das sowieso. Aber ich habe ja von Haus aus gesagt, die schaffen es nicht dahin.
Genau.
Und wir sind jetzt hier an einem ganz schlechten Zeitpunkt. Wir haben Ukraine-Krieg. Wir haben Wahlen in den USA, wir haben wirtschaftlich steht es bei uns auch gerade, aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht eine Wahl vielleicht doch besser wäre, um wirtschaftlich wieder besser dazustehen. Aber wir müssen doch schauen, dass wir die deutsche Wirtschaft retten. Gerade die Automobilindustrie, das doch alles hängt dran und wir können doch aber jetzt nicht.
Ich kann so
doch
die Automobilindustrie jetzt nicht retten. Wie soll man denn die retten? Also, wenn die selber ihre unternehmerischen Entscheidungen sowas von an die Wand fahren, da kannst du, was willst du denn da machen?
Ja gut, aber der Staat macht ja auch sein Ding dazu, ja. Das Zurücknehmen der Subventionen bei E-Autos hat ja jetzt gezeigt, dass die Krise auch damit verursacht worden ist, die Automobilkrise, ganz klar. Auch wenn es jetzt vielleicht ideologisch keinen Sinn macht, weil die Autos ja billiger geworden sind. Aber der Effekt ist ausgeblieben, die Subventionen wurden abgeschafft, die Käufe sind zurückgegangen, die Produktion lässt nach und jetzt stehen wir da. Die
Produktion lässt nach, weil keine vernünftigen Kleinautos da sind.
Das sowieso.
Und das ist die unternehmerische Entscheidung.
Und weil sie ja noch teuer sind.
Von VW, BMW, Mercedes, von allen deutschen Automobilherstellern an der Stelle. Mhm. Und das ist etwas... aus meiner Sicht das Problem, ob die Politik das lösen kann. Auf alle Fälle hat die Ampel zurzeit eine echte...
Fertig. Die haben fertig.
Ich weiß nicht, ob sie fertig haben, aber sie müssen sich jetzt, wie sagt man so schön, am Riemen reißen, tatsächlich.
Ja, das sagen sie alle. Aber jeder bäckt sein eigenes Süppchen und das wird nichts mehr. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass die FDP, obwohl es ihr Todesurteil sein wird, aussteigt. Das ist jetzt
SPD. Ja, ist meine These.
Die versuchen das noch irgendwie zu kitten jetzt, ja. Gerade Habeck jetzt wieder. Aber
nein. Habeck ist damit der staatstragendste Kommunikator dieser Ampel zurzeit. Also ich bin immer wieder positiv überrascht.
Aber es ist ein Drama. Ein Drama. Christian, lass uns
zum nächsten Drama schauen.
Zum nächsten Drama. Und Christian, ich habe eine einzige Nachtschicht und die ist morgen. Und was für ein unfassbares Glück muss man haben oder auch Unglück, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will. Die US-Wahlen finden morgen statt. Und ich bin natürlich in der Primetime, bin ich natürlich online, ganz klar.
Ich habe mir für Mittwoch Vormittag freigenommen, dass ich ausschlafen kann, weil ich mich morgen mit 10 Flaschen Bier und höchstwahrscheinlich
ein paar Schnäpsen
und bei jedem ausgezählten Bundesstaat.
Das will ich jetzt bis Kuxer, du drehst ja durch.
Wenn du Kuxer bist, drehst du
durch. Da drehst du durch.
Da läufst du irgendwo mal, und springst.
Du musst halt zwischendrin mal wieder Gras rauchen.
Ach du Scheiße. Setze ich mich hin und schaue mir das an. Und ich habe die letzten, glaube ich, 4 US-Wahlen in der Nacht immer verfolgt, bis sie ausgezählt waren. Mhm. Immer. Da bleibe ich auch wach, weil das ist das interessanteste politische Thema, das wir alle vier Jahre haben. Genau. Und das ist, deswegen gönne ich mir das auch.
Es hat eine Wahlveranstaltung der Republikaner stattgefunden in New York, da wo die so unfassbar.
Ich mach mal mein Bier auf bei dir.
Wo die so unfassbar. Aus dem Rahmen geglitten ist. Also es war eine Horrorshow und da wurde hier Clinton wurde hier als also die Frau Clinton wurde hier als Nutte, Hure, Schlampe betitelt. Die haben dann Leute einfach aus dem Publikum genommen, die dann praktisch nochmal dem ganzen Zuhörern da einheizen sollten und nochmal ihre Ansicht klar darlegen sollten. Und es ist sowas aus dem Ufer gelaufen, dass man echt sagt, das war sowas von peinlich. Wir sprechen von einer Horrorshow. Im Gegenzug hat Biden dann gesagt, alle republikanischen Wähler sind Müll. Ja, es wurde natürlich sofort revidiert. Das ist natürlich wieder genau die Schlagzeile, weil Trump dann mit einer Müllweste
und Müllauto
dann vorgefahren ist. Ja. Man fragt sich mal, wie schnell haben die das geschafft, das Müllauto zu bekleben?
Ja, das ist auch interessant. Und das erklärt, und dieser Punkt erklärt, dass bei Trump auch nicht immer alles super läuft. Auch dieser Comedian, der ja auch eine Insel, die Inselbewohner vor Amerika als Müll bezeichnet hat.
Puerto Ricaner.
Genau, richtig. Was auch im Endeffekt dumm ist, hat Trump Trump selber ja nicht getan, aber das hat der Comedian gemacht. Und aufgrund der Reaktion von Biden, er dann dieses Müll ins Müllauto steigt. Das sind ja die Bilder, die um die Welt gehen.
Hast du gesehen, wie der ins Müllauto steigt?
Also mal auf der rechten Seite, was ich jetzt absolut nicht verstanden habe. War das ein Rechtslenker? Ich
weiß nicht. Ja, gut, Trump lenkt rechts.
Nein, das ist mir auch klar.
Die Müllfahrzeuge sind alle Rechtslenker. Weil sie ja an den Straßenrand fahren. Die haben alle, ist wie bei uns hier, die Straßenreinigungsmaschinen sind auch alle Rechtslenker. Ja, die haben das Lenkrad auf der anderen Seite, um direkt an die Sicht am Straßenrand zu haben. Okay. Nee, es ist so. Aber Biden wollte natürlich nur sagen, dass was die erzählen, da ist alles Müll. Ja,
was er wohl
recht hat.
Ja, aber das Problem ist, was immer Biden sagen will oder was Harris sagen will, die brauchen da immer so viele Sätze. Und Trump macht das halt in einem Satz kurz, knackig, wow. Und bedient sämtliche Emotionen, Thema Storytelling innerhalb von einem Satz und der Rest muss halt immer erklären. Was das Grundproblem von Leuten ist, die nachdenken, dass sie halt natürlich gern mal erklären und dass sie auch relativieren und dass sie auch komplizierte Sachverhalte nicht auch kompliziert erklären. Das ist zum Beispiel auch ein Thema von beispielsweise in die deutsche Politik runtergebrochen bezüglich Habeck. Der
Harris macht es übrigens nicht, gell?
Was?
Harris kann wirklich super klar erklären, was sie will, was sie macht. Das ist ja auch gerade ihr Plus, ja, dass sie was erklären kann, was Biden nicht konnte. Sie ist ja natürlich.
Ja, sie erklärt ja wenig. Sie geht ja nur auf Trump los und sagt, er ist der Antidemokrat und das ist ja ihr Wahlmotto.
Ja, gut, ist natürlich jetzt auch gefährlich, jetzt noch irgendwo noch einzusteigen und nochmal.
Eine inhaltliche Debatte.
Ja, natürlich. Das ist, sie hatte inhaltliche Debatten, die hat sie auch ganz klar dargelegt. Das war ja auch im Interview zwischen Biden und Trump, hat sie ganz klar erklärt, was Sache ist. Aber jetzt nochmal spezifisch auf irgendwas einzugehen, ist natürlich hochgefährlich. Gell?
Ja, deswegen macht es nicht.
Und, ja.
Und das natürlich.
Jetzt nicht mehr.
Ja, ist auch eine Strategie. Aber,
ja, aber Trump macht ja alles.
Aber die Grundproblematik ist, dass du natürlich mit einem moralischen Kompass und mit einer gewissen Maß deiner eigenen Ehrlichkeit verpflichtet, immer kompliziertere Wortwahlen findest, wie jemand, der einfach nur komplett reduziert und nur auf Emotionen geht und eben sein, der dann auch mal die Lüge in Kauf nimmt und das macht Trump ja in jedem zweiten Satz.
Wahnsinn, das ist unfassbar.
Aber es verfängt schlicht und ergreifend.
Es gibt jetzt ein Pamphlet, habe ich gesehen, mit 1900 Lügen. Das ist praktisch
in einer Wahlkampfrede.
Das ist echt unfassbar. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Washington Post ja sich
nicht äußert. Zu irgendwas äußert, weil Jeff Bezos ja, der genau. Chef davon ist. Ganz sie geben genau. Erstmalig keine Wahlempfehlung ab. Das sind schon Statements auch.
Leck mich am Arsch.
Das sind Statements.
New York Times hat ja ganz klar gesagt, gell, sie äußern sich, sie sind pro Harris. Mhm. Harris hat jetzt auch einen richtig, richtig guten Zuspruch in Idaho, das ist normalerweise republikanisch war. Da waren jetzt die Umfragen wirklich auf 43% Trump und 47% Harris. Sehr erstaunlich. Trump wird natürlich deutlich nervöser, gell? Und darum verschärft sich als auch die ganze Rhetorik von ihm nochmal.
Habe ich nicht das Gefühl, dass er nervöser wird, wenn ich ganz ehrlich bin.
Oh, weil doch, die letzten Reden, wenn du es anschaust, da war richtig
nochmal
Vollgasangriff und
du hast ja Angriff, aber
du hast ja auch kein Internet, du kannst es ja nicht sehen, ja. Also davon abgesehen, du bist ja gar nicht online.
Das stimmt völlig, Alter, aber es ist ja
komplett raus aus dem
Ding. Ist ja auch vollkommen egal, weil ich ja trotzdem recht habe.
Okay, Christian, du sitzt vor der Glotze, ich sitze vor der Glotze, vom PC. Wie
geht's aus? Ich werde mir wieder diesen Fernseher hinstellen und werde mir das anschauen und ich weiß ja nicht, wo genau, schaue ich es mal an. NTV hat ja Werbung, glaube ich, Phoenix vielleicht, oder? Oder hat ZDF eine
Sondersendung? Ich glaube, es gibt keinen Fernsehsender, ich spreche jetzt ARD, ZDF, RTL.
Man, ich kann BBC anschauen, aber
dann Christian, das ist wurscht, wo du hinschaltest, ja. Das überträgt jeder, ja. Phoenix, NTV, Welt.
Was für ein Trinkspiel würdest du machen? Würdest du sagen, okay, bei jedem ausgezählten Bundesstaat ein Bier. Aber wie viele Bundesstaaten haben wir? Zu viele.
Viel zu viele.
Okay.
Viel zu viele. 53 oder glaube ich sind's. Wenn mich nicht irre, ich lege mich da jetzt nicht fest. 53 glaube ich sind's.
Also ich habe mir vorgenommen, einen Schnaps zu trinken bei jedem Swing State, der ausgezählt wurde.
Ja, dann hast du 7, oder?
Genau. Das ist machbar.
Das ist machbar. Ja,
Aber
da musst du den Bierkonsum vorher etwas reduzieren, weil sonst wird es schwammig.
Das ist, ja, da darf ich das muss ich anders machen.
Und dann brauchst Koks, um dann wieder das Ende zu erleben. Ja, also oh. Man spricht ja davon, dass die Ergebnisse, ja, die Briefwähler kommen erst ganz zum Schluss. Und wir reden von 70 Millionen Briefwählern. Ja, die Early Voters sind die zweiten und dann kommen direkt, also das wird richtig, richtig spannend. Man spricht eventuell, dass man Ende der Woche Ende der Woche ein amtliches Endergebnis hat. Das wird, Alter, ich kann es auch nicht mehr hören. Ehrlich, mir steht es bis oben, dieser Wahlkampf erschüttert ja wirklich oder fängt ja alle.
Wenn ich ehrlich bin.
Selbst die, die mit Politik nichts zu tun haben, fängt die.
Darf ich ehrlich sein, er erschüttert mich überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass ich, wenn ich jetzt letztens mal aus Zufall auch, was habe ich gesehen, Mioska oder so, wo es auch wieder um diese Wahlen ging und diese.
Wie lange ist es her? Mioska?
Gestern.
Ist der Fernseher wieder oben, oder?
Ja, ich habe mir jetzt hochgeräumt, zwecks.
Ach so, hast du schon.
Ich habe jetzt hochgeräumt, zwecks den Wahlen, tatsächlich. Also, der steht da jetzt.
Okay.
Er ist positioniert, weil die morgen Abend.
Ich wollte es mir anschauen, war zu Hause, glaube ich, da war es aus. Gell? Also ich hatte ja Spätschicht gehabt.
Und genau. Aber es emotionalisiert mich nicht mehr so stark. Und ich habe auch ich kann es euch jetzt schon sagen, es belastet mich keinen halben Tag, wenn Trump das Ding gewinnt. Es ist für mich nicht der Untergang der Welt.
Naja. Gut, lass uns das, also noch die Frage jetzt nochmal hin. Wir sind jetzt schon kurz vor der Wahl, morgen ist die Wahl. Hat sich bei dir vom Statement oder von der Gedankenweise, was glaubst du, wer wird's?
Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass Trump das macht.
Nein, ich bin mittlerweile so weit gefestigt jetzt und Gott sei Dank auch gefestigt, dass es Harris wird.
Weil wir beide halt auch immer nur dann das hören, was wir dann hören wollen.
Ja klar,
sowieso. Und dann verfestigt sich das jeweilige und bei den anderen sagen wir, okay, das ist Blödsinn.
Also ich habe jetzt ganz viele Analysen und Vorausschauen, Analysen oder halt
ja, Umfragen.
Umfragen, danke. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Habe ich mir jetzt angehört und man hat jetzt alle Sachen zusammengenommen, hat es nochmal analysiert und man ist jetzt im Endeffekt bei, dass Harris die Wahl gewinnt, gell? Weil sie sich anscheinend doch gefestigt hat jetzt noch die letzten 3-4 Tage und es wird spannend.
Okay, wir können das ja, wir haben ja keinen Wetteinsatz, so klassisch, wir können uns ja den Wetteinsatz nehmen, zu sagen, okay, vielleicht ist es auch für euch ZuhörerInnen, ist es vielleicht auch interessant, jemand, der wie du alles liest, alles sich zu diesem Thema anschaut, alles sich zu Gemüte führt und ich, der das eigentlich nur peripher aufnimmt.
Durch Hörensagen?
Ja, wirklich, tatsächlich.
Hörensagen ist super.
Ja, wer die bessere Einschätzung hierbei hat, über ein Teilchen weg und wie man es dann für die Zukunft machen soll.
Okay.
Das ist der Wettereinsatz.
Okay.
So, toller Wetteinsatz.
Wunderbar. Alles klar. Christian, lass uns weiterschauen. Apropos Wetteinsatz. Russland soll Google soll Russland 2 Sextillionen Rubel Strafe zahlen. Also wir sprechen.
Läuft für Google.
Um das mal einzuordnen, was ist denn das? Dein Stuhl, oder?
Ja.
Man kannst du dir mal ölen.
Das ist ja auch furchtbar. Also falls jemand meint, da ist eine Katze im Raum, es ist.
Nein, es sind doch keine Kinder hier, alles gut. Wir sind jugendfrei. Christian, 2 Sextillionen Rubel heißt 19 Quintrilliarden Euro zahlen. Warum? Grund ist, Google weigert sich, gesperrte YouTube-Kanäle russischer Medien wieder freizugeben.
Ja gut, dann muss Google mal einen Kredit aufnehmen, hätte ich gesagt. Oder sie zahlen halt einfach nicht.
Ich glaube, es gibt keine Nation oder keine Bank, die diesen Kredit gewähren würde. Wir sprechen jetzt hier bei 2 Sextillionen Rubel sprechen wir von 2 gefolgt von 36 Nullen.
Es ist ungefähr so viel, wie wir, wenn wir diesen OnlyFans-Kanal machen würden, ja. Wie wir letzte Woche schon angesprochen haben, wie wir dabei ungefähr in 5 Jahren verdienen würden, wenn wir am Ball bleiben würden.
Lass es 10 sein, ist auch schon beachtlich. Aber wenn man jetzt einen Euro umrechnet, rechnen wir, wie er sagt, von 19 Quintrilliarden, also ist eine 10 hoch 33 Euro, muss man sich vorstellen. 10 hoch 33.
Also 10 mit 33 Nullen.
33 Nullen. Halleluja.
Das ist Hauptschule, 7. Klasse.
Natürlich macht es natürlich Google nicht, ganz klar, weil die Google ist ja auch nicht mehr freigeschaltet in Russland, verständlicherweise. Und ist natürlich alles eine, wie sagt man da,
es führt auch die russische Justiz hier ad absurdum, muss man sagen. Sie will auch nicht ernst genommen werden.
Ich glaube es nicht. Also die tun alles dafür, dass man könnte darüber nachdenken, ob wir es zahlen oder so ungefähr. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so vollkommener Schwachsinn. Aber wenn wir jetzt schon gerade bei Russland sind, es gibt eine neue Statistik und die ist wirklich erschreckend. Die Verlustbilanz der Russen im Oktober hat einen neuen Rekord erreicht. 40.500 Soldaten sind, russische Soldaten sind im Oktober gefallen. Muss man sich mal vorstellen. Das ist
Roter Oktober.
Das ist mal wirklich verdankt natürlich auch der ganzen, dieser klugen Strategie der Ukrainer, darf man nicht vergessen. Also im Vergleich.
Also erstmal natürlich bitter. Bitter. Also die ukrainischen haben, Soldaten haben glücklicherweise geringere. 800
bis 1100, sagt man ungefähr.
Genau, geringere Verluste. Aber natürlich.
Geringfügig geringere?
Ja, also wie du Wahnsinn. Sagst, allein dieser Zahlenvergleich zeigt ja, dass die Taktik der Ukraine funktioniert hierbei. Aber es ist trotzdem auch bitter, weil ja diese Russen ja auch nicht alle ideologisch da komplett gefestigt sind und einfach als Kanonenfutter missbraucht werden und junge Leben da einfach ausgelöscht werden. Also da tut es mir auch um jeden leid.
Die Taktik ist natürlich sehr klug. Man spricht immer, der Russland hat wieder einen Ort eingenommen. Aber das ist auch gewollt so. Russland hat nämlich jetzt, Ukraine hat nämlich den Vorteil, sie haben jetzt keine großen Städte hergegeben. Sie haben, der Seeweg ist frei. Also sie geben jetzt da eigentlich Land her, was jetzt erstmal mit so kleinen Ortschaften erstmal nicht interessiert. Das heißt, die Stellung wird dann aufgegeben, wenn es gar nicht mehr geht, zur nächsten Stellung zurückgezogen und wieder für maximale Verluste sorgen für Russland. Und Russland kann ja nur pro Monat 30.000 Soldaten rekrutieren und 40.000 sterben im Monat gerade. Also die Rechnung geht nicht auf. Man hat auch mal ausgerechnet, wenn das jetzt so weitergeht mit dem Landgewinn, den sie jetzt machen pro Tag zwischen 1 und 2 Kilometern, würden sie 20 Jahre brauchen, bis Kiew zu erreichen. Also rein rechnerisch, ja, ist es schon gar nicht mehr möglich, was Russland vorhat. Ja. Zumal ja die Koreaner wahrscheinlich, die da jetzt gekommen sind, die Nordkoreaner wahrscheinlich 3 Tage überleben, dann ist vorbei, ja, mit der ganzen Geschichte. Also das ist schon mal.
Das ist mal das Pareto-Prinzip nochmal verfeinert.
Richtig.
Pareto-Prinzip heißt ja mit 20% Aufwand, 80% Ergebnis. Und das ist das nochmal, sag ich mal, verdeutlicht.
Ja.
Und ja, perfektioniert.
Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, wie Israel den Iran und Putin auf eine Art und Weise blamiert hat, wie es eigentlich so bis jetzt noch gar keiner gesehen hat. Der letzte
Angriff. Darf ich das schon mal sagen, dass ich das anders sehe?
Okay.
Also Israel hat nicht Putin blamiert, sondern Israel hat dafür gesorgt, dass Millionen Menschen im Süden von Libanon auf der Flucht sind und dass der komplette, die Palästinenser auf der Flucht sind und unschuldige Menschen auf der Flucht sind.
Ich spreche jetzt mal von Iran, weil Iran sich ja eingemischt hat und sozusagen
Iran ja nicht persönlich.
Israel praktisch mit Raketen angegriffen hat. Doch, Iran hat selber angegriffen. Das hast du bloß nicht mitbekommen wahrscheinlich. Also in 2 Wellen. Die letzte Welle ist natürlich fehlgeschlagen, ja, weil natürlich das Abwehrsystem der
Israelis funktioniert. Ja, das sind jetzt für mich keine Angriffe, wenn alle.
Aber Israel hat es jetzt sehr klug gemacht, um auf den Punkt zu kommen. Warum hat
keine Israel, richtigen Angriffe?
Muss warum ich korrigieren. Hat Israel Putin und Iran blamiert auf eine bemerkenswerte Art und Weise? Die Israelis haben erstmal die Raketenwerke bzw. die ganze Abwehr, die Raketenabwehr komplett zerstört, also komplett alles. Alles, was Iran hatte an Raketenabwehr, wurde zerstört. Dann haben sie die Raketenwerke zerstört und dann haben sie die Treibstoffmischanlagen der gesamten Anlagen oder der gesamten iranischen Anlagen zerstört. Das heißt, die Iraner sind jetzt blank, die haben keine Luftverteidigung mehr, sie haben keine Raketenwerke mehr, sie haben keine Flugzeuge mehr, vielleicht noch vereinzelt ein paar, aber sie werden sich jetzt hüten, Israel anzugreifen, weil diese Luftabwehrsysteme S-300 und S-400, die Russland geliefert hat, die sagen, die sind die besten der Welt, waren komplett nutzlos in dieser Zeit. Israel hat kein einziges Flugzeug verloren, muss man sich mal vorstellen. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt, wo man sagt, die brauchen ungefähr 3 bis 5 Jahre, um wieder ihre Raketenwerke und Abwehrsysteme aufzubauen. Das heißt, sie werden sich hüten, jetzt nochmal Israel anzugreifen, weil sie liegen komplett blank, sie haben nichts. Also das war eigentlich eine Luftnummer, was die Iraner da veranstaltet haben, das Regime. Und das ist bemerkenswert auf eine, ich sage mal, kurze und schlichte Art und Weise. Innerhalb von, ich sage mal, ich glaube 10 Stunden waren das, haben die eigentlich im Endeffekt Iran komplett zerlegt. Ja.
Was, wo ihr jetzt das auch wieder etwas relativieren will, weil erstens mal ist das, was der Iran gemacht hat, das wollte ich von vorher noch konkretisieren, ja reine Alibi-Angriffe waren. Also es war, also der Iran hatte ja nicht ernsthaft Israel angegriffen. Sie haben was drüber gehauen.
Christian, also 800 Raketen.
Ja, aber die kennen ja die Abwehrmechanismen ja, von Israel.
Aber sie hatten
Israel
schon gehofft, dass da was durchgeht, gell?
Und dann ist es in der Diaspora gelandet. Und es ändert natürlich auch nichts, dass ich kein Problem habe, wenn irgendwo eine, wenn irgendwo so Abwehrsysteme oder wenn irgendwo Munitionslager kaputt gemacht werden, da bin ich relativ schmerzfrei bei solchen Dingen. Aber diese, wie gesagt, diese Zivilbevölkerung, die in Geiselhaft genommen worden ist und immer noch wird von Israel in Verbindung mit den UN-Stationen und Häusern, die auch nicht respektiert werden von israelischer Seite. Das ist das, was ich so beschissen finde. Und das dritte Punkt dabei noch, dass es natürlich auch dazu führt, dass es jetzt auch zum Guerillakrieg werden kann von iranischer Seite oder nicht iranischer Seite vom Staatswesen her, sondern von den... Es ist nicht die Hamas, es sind die
Hezbollah,
genau, vollkommen richtig.
Genau.
Und das kann natürlich, das ist die Konsequenz jetzt, wo Israel so vorgeht, ist, das geht es jetzt in den Untergrund und wird halt weitergehen. Also es führt nicht dazu, dass dieser Krieg beendet wird, es führt halt, dass er jetzt auf anderen Arten weitergeführt wird.
Ja, so gut, aber wir haben jetzt geopolitisch haben wir jetzt nochmal einen Punkt, den man auch so sehen muss. Russland es wird sich wenig Verbündete jetzt finden, weil Russland eigentlich jetzt mit ihren militärischen Anlagen oder das, was sie halt meinen, was gut ist, keiner mehr haben will. Sie haben auch nichts mehr, was sie woanders hinschicken können, weil sie selber alles brauchen. Eben. Und das ist auch die Blamage an Putin, die dazugehört, ja, dass Systeme nichts taugen, dass keiner mehr was von Russland erwarten kann zu bekommen, weil sie es selber brauchen, weil Russland selber blank ist.
Ja gut, aber das ist ja auch klar. Dass die jetzt zurzeit jetzt nicht mehr zum Rüstungsexportlieferanten Nummer 1 hochschießen, ist, glaube ich, aktuell verständlich.
Zum Schluss noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar auf YouTube gibt es einen Medienmanager und Journalist, der heißt Geopol. Schaut euch mal den an, weil der sehr kluge Berichte gut recherchiert, analysiert und auch vor allem perfekt und verständlich wiedergeben kann, was taktisch in der Ukraine los ist, welche Fehler Russland macht, warum Russland gerade so stark angreift und welcher Grund dahinter steht und was er verfolgt. Und das hat er so perfekt aufgedröselt. Dieser Geopol-Mensch, der ist seit einem halben Jahr auf YouTube, hat schon 3 Millionen Aufrufe und Klicks und wird eigentlich von allen gelobt, dass das einer der wenigen Kanäle ist, die das schlüssig aufdröseln, worum es da geht, auch zum Beispiel Israel, Palästinenser, weil es mal geheißen hat, ja, die Israelis, die sind ja schon, die Palästinenser war vor den Israelis da, was ja so nicht stimmt, ja, weil die Israelis schon ja 1000 vor Christus schon in dem Gebiet gewohnt oder Einzug gehalten haben.
Genau, wie die Römer bei uns und Putin,
ja, genau.
Putin oder die Russland ja auch, die UdSSR ja auch schon mal hatte.
Richtig.
Also dieses Denken.
Nein, das sagt er auch ganz klar, der verabscheut den Krieg, was da passiert und alles. Aber er wollte einfach nur mal geschichtlich aufdröseln, einfach wie das, weil keiner kennt sich aus. Das ist so ein unfassbares System da im Nahen Osten, dass da keiner sich auskennt. Und der klärt einfach nur mal auf, wie das sich das alles so...
Also geschichtlich
ist es wirklich...
Macht das durchaus wirklich Sinn. Geschichte ist auch interessant.
Da geht es auch nur um Geschichte.
Es geht um nichts anderes. Genau, weil bei das immer in die Gegenwart zu münzen, das wird gefährlich. Mhm. Eben wie Putin das ja zurzeit macht. Der versucht ja auch, geschichtliche, territoriale Ansprüche in die Gegenwart zu ziehen. Genau. Wenn das die Römer machen würden, hätten wir ein Problem. Die Villa Rustica in Peiting müssen wir umbenennen, in der Hoffnung, dass sie uns nicht einnehmen. Also,
aber der ist, wie gesagt, komplett neutral und dröselt nur die Geschichte
auf. Genau,
und
aber Geschichte darf man verstehen.
Und der hat zwei Kanäle, einmal den Geopol und einmal den Geopol Geschichte. Das mal bitte eingeben bei YouTube, schaut es euch an. Die Filme dauern in der Regel so zwischen 12 und 15 Minuten. Kann man mal investieren und ist wirklich fantastisch.
So ein Viertel von unserem Podcast, wir gehen in die üblichen 3.
Ja, bitte.
Die 1 sind.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Liebe Damen und Herren, ich beginne, weil du ja sonst immer anfängst.
Richtig.
Und ich sage, ich habe eine Frage. Ich habe dir die schon mal gefragt, aber hast du mir ganz ein bisschen ausgewichen geantwortet. Ich möchte wissen, wobei ohne Automobil, das Automobil lass du mal bitte weg, hörst du im Alltag gerne laut Musik?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich höre sehr gerne Musik, wenn ich zum Beispiel frei habe, bin zu Hause und mache so ein bisschen Hausarbeit, was ich ja da so, wenn ich frei habe.
Staubsaugen.
Zum Beispiel Staubsaugen.
Hörst du beim Staubsaugen laut Musik?
Ja.
Hörst du es dann über deine AirPods oder
Genau. Drehst
du einfach die Anlage auf?
Nee, ich habe keine große Anlage. Ich habe sowas wie du, so eine Musicbox. Entschuldige, du hast ja eine Anlage. Ich habe nur eine Musicbox, so ein wie sagt man denn so?
Eine Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box, genau. Und die ist auch sehr gut, gell? Die kann auch was. Das ist der Echo 3, glaube ich, von Amazon. Der ist sehr gut, hat macht einen sehr guten Klang. Aber weil ich es natürlich gern Stereo hören will, pflanze ich meine AirPods ins Hirn und ja, und höre schöne, gute Musik, übrigens in einer fantastischen Qualität. Und es kommt auch nichts über Kopfhörer, muss ich sagen. Über Kopfhörer.
Da geht, bin ich jetzt auch
geht,
anders.
Geht nichts, weil mittlerweile.
Deine Nachbarn wissen gar nicht, was du für Musik hörst und warum du gerade so komisch aufeinander läufst.
Ja gut, mein Spruch war früher immer, meine Nachbarn hören gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Gell?
Ja, genau.
Aber ja, seitdem ich halt keine Anlage mehr zu Hause habe, höre ich es wirklich über die AirPods und ich bin dann auch raumfrei, ja, muss man auch so sagen. Wenn man durchs Haus saugt, pflügt, ja, bin ich raumfrei und höre dann einfach gute Musik. Ja, so, das ist. Und wenn natürlich ich, du sagst außer Auto, aber die beste Anlage,
nein, das Auto,
die
ich habe, nicht.
Ach, das, ist ja im Tesla, muss ich ganz klar sagen. An die Anlage kommt nichts hin. Da sind 15 Boxen, die einen Sound produzieren.
Das ist ja in Ordnung, aber das wollt ihr ja nicht hören.
Aber das wollt ihr noch hinzufügen.
Ja, das wollt ihr nicht hören.
Manchmal setze ich mir auch ins Auto und höre einfach nur Musik. Nein, mache ich natürlich nicht, außer wenn ich fahre.
Ja, aber Hausarbeit allgemein oder hast du da ein spezielles Projekt? Saugen zum Beispiel.
Ja, ist egal.
Saugen, beim Kochen auch?
Saugen, kochen nicht, aber wenn ich zum Beispiel dann Küche mache oder irgendwas oder ja, einfach vielleicht auch mal beim Rasenmähen oder so, aber ich habe auch noch nicht gemacht, weil der Rasenmäher immer so laut ist. Ich habe keinen Elektrorasenmäher, habe zwei, aber benutze ich nicht. Ich brauche noch diesen Benzingeruch irgendwann.
Ja, irgendeiner Tätigkeit, ja.
Nee, auf jeden Fall, interessanterweise wirklich eigentlich nur bei der Hausarbeit.
Okay. Meine Person ähnlich tatsächlich. Am liebsten höre ich gerne Lautmusik tatsächlich, wenn ich alleine bin und koche. Laut Musik hört und kochen.
Und alles schläft im Haus und du dann sagst, und jetzt mache ich mal Musik hier. So.
Passiert auch. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert, aber am meisten macht Spaß, entweder beim Kochen oder beim Saugen tatsächlich. Wenn ich sauge, aber relativ dann noch mehr Spaß. Mehr.
Was meinst du?
Dann hört man es ja nicht mehr, den Sound.
Ja, der Sauger ist relativ leise.
Du hast einen Dyson, der ist super laut.
Nein, aber die Musik ist dann auch entsprechend laut, weil die Anlage auch laut ist.
Das ist immer das immer das lautere Prinzip. Ja? Also genau. Das heißt, irgendwann hast du mal 180 Dezibel am Hirn, ja, weil die Musik so laut ist und der Sauger.
Ja, der ist einfach lauter. Aber beim Kochen macht es noch mehr Spaß, weil dann mein Schneiden in einen Rhythmus übergeht und ich fange dann an, wenn die Musik gut ist, die Dinge durch die Gegend zu werfen.
Gottes Willen, wir wissen, wie es ausschaut in der Küche.
Und einfach kochen mit. Ja, mit einer gewissen Art von Rhythmus und einem leichtes Tänzeln dabei und so vielleicht nochmal kurz neigeschnitten, irgendwie die Ölflasche dreimal gedreht, bevor man das Öl eingießt.
Die Maske tanzt du auf der Bühne, so tanzt du dann, oder so?
Nee, so tanze ich nicht. Wenn ich so tanzen würde, würde ich es aufhören. Das ist wirklich, also wenn ich mich so im Fernsehen sehen würde, wie ich tanze, das ist ja auch, man legt ja mittlerweile sehr viel Wert auf seine Auftritte, auch auf seine Frisur, sonst hätte er sie die Haare nicht reinpflanzen lassen. Das ist wirklich schlimm.
Auf, wenn du tanzt und kochst, dann machst du es auch nicht mehr, weil es dann auch für die Leute auch dann, glaube ich, nicht so schön ist, oder?
Ja, mag sein, aber ich mache es ja nicht auf der Bühne vorrangig. Ja, ja. Aber wenn du mir jetzt das Fenster von außen irgendwie, wenn man das dann zufällig sieht,
also
und das beschissen ausschaut, dann würde ich es auch lassen.
Also bist du der tänzelnde Koch?
Ja.
Okay.
Ja, okay.
Ja, so leicht tänzeln, kochen ist gut.
Und aber laut.
Ja,
ist cool.
Ich habe früher auch immer gern laute Musik gehört, muss ich sagen. Hat sich dann auch im Alter irgendwie verflüchtigt. Dann war auch das mit der Anlage nicht mehr so wichtig, komischerweise. Also das ist dann eher so ein Hintergrund gegangen. Obwohl wir mir zusammensitzen, Kaminabend machen, die jetzt öfters wieder stattfinden werden bei dem beschissenen Wetter, was kommt. Genießen wir das ja auch, wenn wir da sitzen, ratschen, nicht aufnehmen und einfach Musik hören.
Genau.
Ja, das machen wir auch oft.
Ja. Genau. Macht schon Spaß.
Okay. Gut. Kommen wir zu meiner Frage, oder?
Immer gern.
Lieber Christian, was nervt dich im Straßenverkehr am meisten? Du bist ja auch unterwegs, gell? Du weißt ja, wovon ich rede.
Es gibt eigentlich, schöner Weichmacher, aber es gibt ein Ding, das nervt mich. Also wenn ich im Ort umeinander fahre, nervt mich gar nichts.
Da nervt mir eigentlich auch nichts, nee.
Da ist für mich,
Ja. Ach, und ach, der biegt. Viele Leute regen sich auf, wenn ich fahre die Meierstraße hoch, da biegen drei links rein, das dürften sie nicht. Da könnt ihr mir jetzt aufregen drüber, dass ihr jetzt da ein paar Sekunden länger wartet.
So, ich biege da auch immer ab. Also ja. Hält sich kein Mensch dran. Weil
ist mir selber schon passiert, dass ich da abgebogen bin. Oder jemand biegt beim Kreisverkehr oder bei der anderen Straße, biegt er nach links, obwohl das nicht darf. Das stört mich alles nicht. Das nervt mich nicht. Was mir, wenn ich dann auf Reisen gehe, nennen wir es mal so, oder länger Strecken fahre, ist das, was mich nervt, ist, wenn eine Doppelspur beginnt, dann beschleunigen die Menschen. Die sind vorher langsam. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Bus unterwegs bin, habe ich halt keinen so Beschleunigungsgrad wie du mit deinem Tesla, sondern dann nehme ich endlich wieder
Anlauf.
Fahrt auf. dann nehme ich Fahrt auf und dann sage ich, okay, der vor mir fährt 85, obwohl vor ihm nichts ist. Dann überhole ich den halt mit angelegten Ohren und 100 und schäme mich dann ein und fahre vor dem 95 dahin. Aber der beschleunigt dann, wenn die Doppelspur kommt, obwohl die ganze Zeit vor ihm nichts war, wo ich nur irgendwie ein Verständnis habe. Aber wenn da die Doppelspur rum ist, geht er auf die Bremse, obwohl vor ihm nichts ist. Mhm. Da drehe ich durch. Da drehe ich innerlich durch. Und da passiert es bei mir, dass wenn der das macht, da bin ich schon auf der Hupe. Da hupe ich und zwar nicht nur eine Sekunde, sondern 10 Sekunden durch.
Christa, bei dir würde sich
lohnen. Da kriege ich echt Plack bei sowas. Und wenn ich Eier dabei hätte, dann würde ich sie nach vorne werfen. Wobei ich mich da selber treffen würde wahrscheinlich. Aber da drehe ich wirklich durch, weil dann denke ich mal, dann bleib halt bei deiner scheiß Geschwindigkeit. Bleib halt dabei und beschleunig nicht bei der Doppelspur, nur weil Doppelspur da ist. Um danach wieder abzubremsen, obwohl vor dir gar keiner ist.
Es gibt auch diese schöne, weil wir bei der Doppelspur gerade sind, dann wartest du auf Doppelspur, dann kommt die Doppelspur, dann fährt er ein Lastwagen mit 80, dann schert er an die Doppelspur raus und überholt mit 83. Da kriege ich die Krise. Da wünsche ich mir, dass mein Auto, mein Tesla, einen Laser vorne drin hätte, den ich einfach wegschieße, weil das nervt mich, wenn dann der Lastwagen mit 80 fährt, der darf ja nicht schneller fahren, und die Doppelspur wird dann mit 83 der Lastwagen überholt. Und zwar dann, er braucht dann so lange für den Überholvorgang, bis die Doppelspur vorbei ist und du gar nicht vorbeigekommen bist, ja. Das nervt mich. Und genau deswegen habe ich meinen Tesla gekauft, weil diese 500 PS, ja, auch noch das letzte Stück der Doppelspur, wo er einschert, ich den auch noch schnupf.
Ja, das würde ja sogar noch. Da habe ich sogar zu dem anderen LKW-Fahrer sogar noch Verständnis, dass er sagt, okay,
Nein, das ist kein LKW-Fahrer, das ist ein Auto.
Ach so,
das ist ein Auto. Der überholt dann mit 83, also 3 km/h, der braucht für diesen ganzen Überholvorgang, braucht der 1,5 Kilometer, ja, und das nervt mich dann, ja, und dann sage ich, Alter, geh raus aus der Bahn, schleich dich und lass es.
Ja, das kann ich mir
auch. Dann kann ich ihn verstehen, dann stört er auch noch ganz früh aus, das heißt, der ist doch weit weg. Zum überholenden Fahrzeug, ja, zum Lastwagen.
Du mit deinem Tesla kannst ja erstmal rechts überholen, um dann einzuscheren.
Ich habe Leute gesehen, die machen das. Ich mache es nicht, ja, weil ich sage, nee, also das mache ich jetzt nun wirklich nicht, ja. Wer mich kennt, weiß das. aber da kriege ich die Krise, ja.
Ja, okay. Aber ähnlich, oder?
Ja, meine
oder bei deinem Grund hast du andere Gründe.
Ja, ich habe eine ganz andere. Ich habe grundsätzlich, du fährst nachts, ja, Fernlicht an.
Nackt, nachts.
Du nackt nachts durch die Gegend und machst Fernlicht an. Ich habe eine Automatik drin, ja.
Ich nicht.
Beim Kleinen habe ich keine Automatik.
Ich habe nicht mal beim Großen eine.
Was auch wurscht ist. Aber wenn ich im Auto sitze und mache Fernlicht an, mir kommt einer entgegen, ich mache das Fernlicht aus und er leuchtet erstmal noch 10 Sekunden nach oder schnallt es gar nicht. Dann blinke ich ihn einmal an und lässt einfach Fernlicht an. Das regt mich auf. Ich sag das regt mir sowas von auf, ja. Und dann zum Schluss, die letzten 5 Meter, wo er mir entgegenkommt, macht das Fernlicht aus, weil das dann irgendwann mal geschnallt hat. Wahrscheinlich wieder so ein 87-Jähriger, der das Gaspedal mit der Bremse eingequetscht hat. Wahrscheinlich kämpft er gerade im Auto mit seinem Gas und Bremse und schnallt gar nicht, dass das Fernlicht anhat. Es sind mehrere Sachen.
Ja, aber du kannst ja da ein relativ einfacher Tipp dann auch, wenn der das Fernlicht anhat, dann machst du es einmal machst es an, aus. Und dann, wenn er das nicht macht, dann blendest du immer einfach auch hoch und lass es an.
Ich mach's immer an. Ich mach's dann an,
Lass es an.
Genau, lass es dann an, bis der runterblendet und dann kannst du es auch runterblenden. Oder wenn du
einen mechanischen Hebel hast,
aber das hast du nicht. Wenn ich aus der Kurve rauskomme und mach's Fernlicht in der Kurve, also es blendet ihn noch gar nicht, ja, mache ich das Fernlicht aus und dann blendet er mich dann 3-4 Mal an, dass ich das Fernlicht zu spät ausgemacht habe. Sag ich, Alter, es hat dich noch gar nicht geblendet, weil ich bin ja noch in der Kurve drin. So eine Sachen. Oder was mir richtig nervt, ist, die Leute, die mit auf einer Landstraße mit 80 dahin fahren. Die fahren im 70er-Bereich mit 80, fahren im 100er-Bereich mit 80
Ja, so mache ich das mit meinem Bus.
Fahren wahrscheinlich die Ortschaft mit 80, keine Ahnung.
So mache ich das mit meinem Bus.
Aber gerade auf Landstraße,
ja,
kann wenn ich so einen Bus habe wie du, der, wo ich sage, okay, bei 100 fällt das Ding auseinander oder hebt ab, keine Ahnung, ja, steht es noch ein, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wenn jemand in seinem Auto sitzt, ja, und dann in der 100er Strecke mit 80 fährt, da kriege ich Plack. Da kriege ich sowas von Plack, dass ich der Alter bleibt zu Hause, ja, weil ich kenne Leute, die sind mit 80 in der Führerscheinprüfung durchgefallen, weil es hieß dann, sie verleiten Leute zum gefährlichen Überholen.
Ja, ja? Kenne ich.
Und das ist es. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Null. Und dann überholt sie Leute, da hocken die schon wild, fuchtelnd, Idioten, machen Scheibenwischer und blinken dich dann auch an und auf, warum du jetzt überholt hast. Ja, dann denke ich mir einfach, Alter, ich so, ja, krieg ich Krise, ja, Krise.
So.
Verdammt.
Leute, wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Bis denn, Sven.
Nächste Woche.
Es wird immer schlechter.